Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, wir wollen heute Nachmittag über eine Frage sprechen, die von grundlegender und zentraler Bedeutung ist für unser Glaubensleben. Es erhebt sich allenthalben in christlichen Kreisen, sowohl in Kirchen und Freikirchen, als auch in Gemeinden und Gemeinschaften und Hausbibelkreisen, die große Frage: Woran erkennt man denn, dass ein Mensch wirklich Leben aus Gott hat? Dass ein Mensch wirklich errettet ist? Dass er wirklich sagen darf, er ist ein Glied am Leibe des Christus und teilhaftig seiner Verheißung? Wo so viel Gemisch und so viele Unklarheit und so viel Fehltritt und Fall in den Kreisen der Gläubigen vorkommt. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie hier bei dem platten Boden, als ich da eilte, ich auch einen Fehltritt und Fall tat. Ja, vielleicht kann das geschehen. Und das ist eine demütigende, eine entehrende Sache, wenn das auf moralischem Gebiet geschieht. Meine Freunde, diese Frage ist derart wichtig, dass sie immer einmal wieder klar nach Gottes Wort beantwortet werden muss, damit wir fähig sind, erstens uns selber zu prüfen und zweitens in unseren Unterhaltungen, in unserem gegenseitigen Dienst, bei unseren Besuchen, sei es am Krankenbett oder anderen Gelegenheiten, wir immer wieder einmal von Herz zu Herz und Auge in Auge diese Frage besprechen können. Gibt es sichere und zweideutige Kennzeichen nach der Schrift, ob ein Mensch Leben aus Gott hat? Ich habe immer wieder erlebt, wenn ich frug, ist der oder jene gläubig, dass ich zur Antwort bekam, ja, gläubig in unserem Sinn ist er wohl nicht. Was heißt denn das gläubig in unserem Sinn? Es gibt doch nur ein gläubig, ein Errettetsein nach der Schrift. Und da habe ich nun aus dem ungeheuer reichen Schriftgut über diese Frage einen Brief herausgenommen, den ersten Johannesbrief, und möchte euch nach dem ersten Johannesbrief 8 Kennzeichen der Geburt aus Gott sagen. Nicht nur, dass wir uns persönlich prüfen in diesem Lichte, sondern dass wir auch Verständnis bekommen für die Lage, für die Spannungen, für die Probleme, für die Schwankungen bei anderen. Ich will nun versuchen, der Reihe nach diese 8 Zeichen, diese 8 Beweise, diese 8 Erweise des Lebens aus Gott, der erfolgten Geburt aus Gott, des von oben her gezeugt oder geboren Seins. Zeugen und geboren werden ist im Griechischen das gleiche Wort. Obgleich diese beiden Ereignisse, das Leben gezeugt und Leben geboren wird, weit auseinander liegen. Ein Wort, das nur nebenbei. Da wird uns vielleicht manches verständlich durch diese kleine Erklärung. Welche sind nun diese 8 Zeichen? Ich habe hier den ersten Johannesbrief vor mir aufgeschlagen und will euch nach diesem ersten Johannesbrief diese 8 Kennzeichen des Lebens aus Gott zeigen, damit wir wissen, wo wir stehen und damit wir fähig werden, anderen zu helfen, zu dienen. Erstens, wer die Gerechtigkeit Gottes, das heißt das Richtigsein seiner Wege mit uns und unserer Wege mit ihm, die Gerechtigkeit mit ganzem Willen und mit Bewusstsein tut, weil er gerecht ist, auch selber gerecht sein will. Und gerecht, das heißt eigentlich richtig, ordentlich, gottgemäß, wie es ihm geziemt. Der hat Leben aus Gott. Ich lese Kapitel 2, Vers 29. Also nur Stellen aus dem ersten Johannesbrief heute Nachmittag. 2, 29. Wenn ihr wisset, dass er, nämlich Christus, gerecht ist, so erkennet ihr, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, mit Wissen und Willen tut, aus Gott geboren ist. jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Meine Freunde, ich sage ein ganz einfaches Wort, und das wird euch schlaglichtartig unsere Stellung zur Sünde kennzeichnen. Der Weltmensch sündigt fahrplanmäßig. Der nimmt sich vor, am nächsten Sonntag gehe ich da und dahin und werde das und das erleben, genießen und so weiter. Fahrplanmäßig, mit Bewusstsein, mit Vorbedacht, mit Absicht. Der Gläubige sündigt auch. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde und sind nie gestrauchelt, dann betrügen wir uns selbst. Aber wenn ein Gläubiger sündigt, ist das ein Eisenbahnunglück. Versteht ihr den Unterschied zwischen dem fahrplanmäßigen Fahren eines Zuges und zwischen dem Eisenbahnunglück? Das Eisenbahnunglück ist außerfahrplanmäßig. Das sollte nicht sein. Das ist peinlich, das ist unangenehm. Das ist mit schrecklichen Dingen verbunden. Während dem das fahrplanmäßige Fahren des Zuges, das ist in Ordnung. Der Ungläubige, der Gottlose, der nicht von Christus erfasste und erfüllte Mensch, der sündigt fahrplanmäßig. Und der Gläubige erlebt ein Eisenbahnunglück, wenn er sündigt. Als ich da raufging und mich ein bisschen eilte und da auf dem allzu glatt gebohnerten Boden ausrutschte, da war mir das ein bisschen peinlich. Und für euch war es auch kein schöner Anblick. Aber ich mache das nicht immer so. Ja, ich bin meistens sehr vorsichtig. Ja, sehr vorsichtig. Ja, musste mal in einer Kirche sprechen und da hat der Pfarrer es nicht anders geduldet, da musste ich einen Talar anziehen. Und sogar, ich war ganz baff, ein Bäffchen umknüpfen. Ja. Und dann sagte er, aber Bruder Heller, gib gut Acht, wenn du die Kanzeltreppe hinaufgehst, hebe mit der einen Hand, in der einen Hand hältst du deine Bibel und der anderen hebst du den Talar hoch, sonst trittst du drauf und fällst hin. Das ist schon vielen jungen Pfarrern und Vikaren passiert. Also gib Acht. Ich habe sehr Acht gegeben. Ich habe eine Angst gehabt, da die Kirchentreppe hinaufzufallen. Ja. Ich erzähle das nur, um das zu illustrieren. Auch ein Gläubiger, der strauchelt einmal. Dem geht mal das Temperament durch. Ja. Ich bin auch zu schnell gesprungen. Ich gehe langsam in Zukunft. Nicht wegen mir. Mir macht das ja nichts aus. Ein alter Sportsmann, der steht gleich wieder auf. Ja. Aber meine Freunde, dieses einfache Bild zeigt euch vielleicht den grundsätzlichen Unterschied zwischen einem Unerretteten und einem Erretteten. Der Unerrettete sündigt fahrplanmäßig. Der will seinem Unmut freien Lauf lassen. Der sagt, dort gehe ich mal hin, dem werde ich es mal erzählen. Dem werde ich mal den Rost runterholen. Das hat er noch nicht erlebt. So sagt der Ungläubige. Der Gläubige, dem geht auch einmal das Temperament in der Rede durch, aber es ist nicht seine Absicht. Und es tut ihm leid, und nachher geht er hin und sagt, hören Sie, oder höre, ich war zu hart, vergib mir bitte, es war nicht recht von mir. Das ist der Unterschied. Und das ist das erste Kennzeichen. Wer mit ganzem Willen und ganzem Bewusstsein recht handeln will, der ist aus Gott geboren. Das heißt jetzt nicht, dass dem niemals ein Fehler, ein Entgleiten, ein Fehltritt vorkommt. Doch, der kommt vor, aber das ist ihm peinlich. Und da bittet er um Vergebung. Das ist der grundsätzliche Unterschied. Neulich habe ich mit einer angeblich sehr frommen älteren Schwester von über 70 Jahren zu verhandeln gehabt. Über irgendeine Sache, die ihr Temperament anging. Und da sagte sie, ich gebe nicht nach, ich beuge mich nicht und wenn alles kaputt geht. Angeblich gläubig. Meine Freunde, halten wir fest, das einfache Bild möge euch dienen. Es hat mir sehr gedient. Wer mit Bewusstsein, mit heiligem Entschluss nicht sündigen will, wem von Gott das gegeben ist und sagt, du bist gerecht, Herr, und so möchte ich sein, wie du bist, weil du gerecht bist und die Gerechtigkeit tust, will ich sie auch tun. Wer das tut, der ist aus Gott geboren. Und die Sünde, die ihm vielleicht dann doch die Schwachheit, die Torheit, das Entgleiten und so weiter vorkommt, die bereut er, die war nicht seine Absicht und die bedauert er, bekennt er vor Gott und vor sein Muss für Menschen. Die Gerechtigkeit mit ganzem Willen und im Bewusstsein tun, das ist das Kennzeichen. nicht mehr fahrplanmäßig sündigen wie die Welt, sondern wenn wir sündigen, ist es eine Entgleisung, die uns herzlich leid tut. So leid wie der Bundesbahn, wenn ein Eisenbahnunglück vorkommt. Das Bild möge euch so dienen, wie es mir gedient hat. Das ist das erste Kennzeichen. Zweites Kennzeichen. Ich lese aus Kapitel 3, den 9. Vers. Da schreibt Johannes, jeder, der aus Gott geboren ist oder von Gott gezeugt ist. Ich sagte ja das gleiche Wort. Jeder, der von Gott gezeugt, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Meine Freunde, manche übersetzen auch, was aus Gott geboren ist, das kann nicht sündigen. Wir tragen ja zwei Naturen in uns. Wir tragen das neue Leben aus Gott in uns. Und das, was von Gott als neues Leben in uns gezeugt ist und als neues Leben in uns geboren ist, das kann nicht sündigen. Unser neuer Mensch kann nicht sündigen. Kann nicht. Aber wir tragen auch noch den alten Menschen an uns. Und wenn der nun mal Oberwasser hat, wenn der funktioniert und reagiert, wenn der, wenn das Rösslein, auf dem der Reiter reitet, wenn das Pferd mal durchgeht, das kommt auch einmal vor, das ist sogar Napoleon mal vorgekommen oder öfter, dann ist es eben auch, wie ich vorhin sagte, eine Art Eisenbahnunglück. Aber grundsätzlich, was aus Gott geboren ist, das aus Gott geborene Leben oder der aus Gott geborene, kann nicht sündigen. Aber der alte Mensch, der kann nur sündigen. Das müssen wir in seiner ganzen Schärfe erkennen. Natürlich kann der alte Mensch sich sehr vornehm und beherrscht verhalten und kann nach außen tun, als ob. Aber in Wirklichkeit ist auch seine Frömmigkeit nichts anderes als Maske. Als Maske für sein Geltungsbedürfnis und wer weiß was. Meine Freunde, das ist das zweite Kennzeichen. Jeder von Gott gezeugte oder aus Gott geborene kann nicht sündigen. Und es ist ihm nicht nur äußerlich ein Unglück, es ist ihm innerlich ein tiefer Schmerz und ein tiefes Weh. Und wir tragen diese beiden Naturen in uns. Und das ist unser Leid und das ist unser Glück. Weil wir wissen, Gott sieht ja, wie unsere Lage ist und wie schwach wir sind. Ich erzähle jetzt hier ein wahres Erlebnis aus der Schweiz, das ich vor einer Reihe von Jahren hatte. Da war ein Mann, ein gläubiger Mann, der die Lehre, die Lehrwahrheiten stark überbetonte und in seinem Wandel es nicht so sehr genau nahm. Der kam vor Gericht wegen irgendeiner Sache, ich glaube, es handelte sich um eine Unterschlagung, und sagte vor Gericht aus, und da meinte er, Wunder, was er jetzt für eine fromme Heldentat vollbracht hätte, vor Gerichtshof, was ich da getan habe, das hat mein neuer Mensch, mein eigentlicher neuer Mensch, nicht getan. Was ich da getan habe, das hat mein alter Mensch getan. Und was mein alter Mensch tut, das ist für mich erledigt. Das ist in Christo beseitigt. Christus ist gestorben für mich, und mein neuer Mensch, der kann nicht sündigen. Und dass ich diese Tat da begangen habe, und das war eben Sache meines alten Menschen, und damit hatte ich nichts mehr zu tun. Der wollte also ein biblisches Zeugnis ablegen, und es war ja was dran. Aber der Gerichtshof, ich glaube es war in Zürich, der hat sich dadurch nicht typieren lassen. Der Richter sagte, gut, schön, wenn Ihr neuer Mensch nicht gesündigt hat, dann wollen wir Ihren neuen Menschen auch nicht bestrafen. Aber wenn, weil Ihr alter Mensch gesündigt hat, werden wir den 3 Monate ins Gefängnis setzen. Und Ihr neuer Mensch kann in der Zeit spazieren gehen. Ja, meine gute Antwort. Meine Freunde, wir lachen darüber, mit Recht. So einer gehört ausgelacht, dass er so auf diese Art und Weise ein Zeugnis sein will. Der ist kein Zeugnis gewesen, der hat das Evangelium lächerlich gemacht, dieser Mann, in diesem Augenblick. Aber meine Freunde, das ist die Situation. Was aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Aber weil das Leben in uns nicht immer dominiert, das heißt vorherrscht, sondern weil das natürliche Leben, die natürlichen Triebe, unser Hochmut, unser Beleidigtsein, unser Unversöhnlichsein, unsere Augenlust, unser Fleischeslust, unser Mammonsdienst, unser Ehrgeiz, unsere Vergnügungssucht, unsere Trägheit, soll ich noch ein paar Dinge nennen, weil die oftmals durchbrechen, wie so ein Stehaufmenschen, dass man unten halten kann und sobald der Druck weg ist, dann steht es auf. So ist unser alter Mensch ein Stehaufmenschen und das haben wir alle schon erlebt. Und das ist die Not unseres Lebens. Das ist der Jammer, dass wir nicht sündigen wollen und immer wieder reinfallen auf unser Temperament und immer wieder versucht werden von unseren Lieblingssünden und immer mal wieder die Unzufriedenheit und der Missmut und die Lieblosigkeit und die Undankbarkeit und die Fresssucht und die Genusssucht auf irgendeinem Gebiet, dass sie immer wieder einmal über die Schranken schlägt und funktioniert. Geht's euch auch so? Also 17 geht's genauso. Und die anderen 300, das sind lauter fromme Leute. Meine Freunde, halten wir fest, was aus Gott geboren ist, das kann nicht sündigen. Und wer hier sich immer wieder anklammert und wer hier immer wieder Zuflucht nimmt, oh Gott, du hast mich doch zu einem Gotteskind gemacht. Und nun habe ich, statt im Geiste und in der Hingabe an dich zu wandeln, nun habe ich mich wieder von diesen Dingen von unten überwältigen lassen. Das ist mir leid und weh. Wer so steht, der ist aus Gott geboren. Drittens. Ich lese aus dem dritten Kapitel den 14. und 15. Vers und komme damit ein überaus ernstes und wichtiges Kriterium. Da heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben hinübergegangen sind. Woher denn? Weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tode. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Hier ist jedes Wort von einem ungeheuren Gewicht, meine Brüder und Schwestern. Zunächst, wir sind aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Wir haben die Linie zwischen Tod und Leben bewusst überschritten. Und dieses bewusste Überschreiten der Grenzlinie fehlt vielen unserer Versammlungsbesucher. Die stehen mit einem Fuß auf der Grenzlinie. Aber sie überschreiten sie nicht. Warum, werden wir an den beiden Abendversammlungen sehen? Weil keiner da ist, der dem anderen die Hand entgegenstreckt und ihm einen helfenden Dienst tut, ihm die helfende Hand bietet und ihn herüberführt über die Trennungslinie. Das ist eine ganz wichtige und heilig ernste Sache. Das ist nicht Sache eines Predigers. Der kann das nicht allein machen. Das ist Sache jedes Einzelnen. Aber bleiben wir bei unserem Text. Wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben übergegangen sind. Beweis, weil wir die Brüder lieben. Nicht die Brüder der eigenen Richtung, nicht die Brüder der gleichen Anschauung, nicht die Brüder der gleichen Organisation, sondern die Brüder, auch die anders gearteten Brüder. Und ich habe euch ja neulich an ein paar Bildern von Negern und von dem französischen Wohnungsminister und so weiter oder früher einmal von einem Professor von den Jesuiten erzählt, wo man überall Brüder findet. Das ist was Wunderbares. Wo man findet überall, auch in der Ostkirche, ich kenne eine Reihe von Priestern der Ostkirche, gläubige Männer, deren Herz wirklich Christus gehört, denn es um Christus zutiefst zu tun ist und nicht um ihre Organisation. Brüder, wer Brüder liebt, ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Und wenn man seinen Bruder nicht liebt, dann bleibt man im Tode. Da meint man, man wäre hinübergegangen, weil man den Kopf hat voll Wissen. Freunde, das ist eine große Gefahr, dass wir allerlei Wissen hören und für wahr halten, aber das Herz nicht ergriffen ist, das Herz nicht erglüht, denn die Liebe ist das Entscheidende. Da ist die größte Wahrheit, wo die meiste Liebe ist, hat eine Frau gesagt, die etwa im Jahr 800, 900 lebte, die Hildegardis von Bingen. Da ist die größte Liebe, die größte Wahrheit, wo die meiste Liebe ist. Ein feines Wort. Noch einmal, der Beweis, das ist das Dritte, dass man aus dem Tod ins Leben gegangen ist, ist die Liebe zu allen Heiligen. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. Ich habe manches Mal mit Brüdern zu kämpfen gehabt, ja, ihr auch, Auseinandersetzungen gehabt. Biblische, theologische Auseinandersetzungen, auch persönliche Auseinandersetzungen. Und da hat es in meinem Herzen geheißen, wenn du den Bruder nicht liebst, bleibst du im Tode. Und ich will nicht im Tode bleiben. Ich möchte ins Leben hinein und seinen ganzen beglückenden Reichtum, seine ganze Seligkeit. Und der Weg dazu und der Beweis dafür, dass man nun wirklich das Leben hat, ist immer der, dass man den Bruder liebt. Wer nicht mehr den Bruder liebt, wer den Bruder kalt und fremdlich vertreibt, aus irgendeinem Grunde, der bleibt im Tode. Bitte, das sagt die Schrift. Das ist ein ernstes Wort und dagegen haben wir alle schon gefehlt und gesündigt. Ja, der eine Bruder geht da in die Versammlung und der geht da in die Versammlung. Und da grüßt man sich, ja, aber es ist nicht da von dem Wissen, wir sind eins in Christo. Und dann kommt das noch schärfere Wort. Wer den Bruder hasst, das ist ja ein Unterschied, ob man einen nicht liebt oder ob man einen hasst. Wenn ich einen wildfremden Menschen sehe auf der Straße im Gewühl, dann kann ich nicht sagen, dass ich jeden Einzelnen liebe. Das ist ja praktisch unmöglich. Die menschliche Seele kann das ja nicht. Aber ja, man hasst ihn nicht. Und so macht die Schrift einen Unterschied zwischen den Bruder nicht lieben, da bleibt man im Tode, und den Bruder hassen, dann ist man ein Totschläger oder ein Menschenmörder. Und ein Menschenmörder kann wohl von den Kräften des ewigen Lebens bewegt und berührt sein. Das kann er. Da kann sogar begeistert sein für biblische Wahrheiten. Aber das ewige Leben bleibt nicht in ihm. Oder wie die Schrift sagt, er hat das ewige Leben nicht bleibend in sich. Das ist der dritte Punkt. Nichtliebende bleiben im Tode und Bruderhasser sind Mörder. Oh, ich möchte kein Mörder sein. Möchtest du einer sein? Nein. Deshalb noch einmal, wer den Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, ein Totschläger. Und wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. Das sind ernste Dinge. Das ist der Maßstab des Wortes Gottes. Das ist der Maßstab des Heiligen Geistes. Und den wollen wir beachten. Und da wollen wir unser Leben prüfen. Und da wollen wir, wo wir in Gefahr stehen, Buße tun und wollen sagen, Herr, gib mir doch die Einstellung, die dir angenehm ist. Halten wir dieses dritte wichtige Stück fest. Nichtliebende bleiben im Tode und Hassende sind Mörder. Ich komme zu meinem vierten Punkt. Es heißt in Kapitel 4, Vers 7, 1. Johannes 4, 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren oder ist von Gott gezeugt. Das ist dasselbe. Zeugen und geboren werden. Diese Wahrheit, die ich vorhin andeutete, ist von einer ungeheuren Tragweite. Es treten nämlich heute überall Männer auf, die sagen, ja, aus Gott gezeugt sein, das ist gemeindemäßig, das ist leibesmäßig. Aber aus Gott geboren sein, das ist jüdisch, das ist israelitisch. Die Wiedergeburt oder die Geburt aus Gott ist jüdisch. Aber das Gezeugtsein, das ist gemeindemäßig und haben Anhänger und sie sind begeistert dafür, die Leute. Und dabei ist das ein offenbarer Unsinn, denn das griechische Wort im Urtext zeugen und geboren werden ist genau dasselbe. Ich sage das deshalb, damit ihr seht, wie leicht sich irgendetwas einschleicht und Leute sich von etwas begeistern lassen, was in Wirklichkeit Unsinn ist und gar keinen biblischen Hintergrund und Untergrund hat, wie wichtig es deshalb ist, das Wort wirklich zu kennen und aufs Wort zu achten. Also deshalb noch einmal, jeder, der liebt, ist von Gott gezeugt oder ist aus Gott geboren und kennt Gott. Die Liebe beweist, dass man aus Gott gezeugt oder von Gott gezeugt, aus Gott geboren ist und Gott kennt. Nun bedeutet das Wort kennen in seiner tieferen Bedeutung Umgang pflegen, Liebesumgang haben, erkennen, kennen, Wissen, das alles sind Begriffe, die in der Schrift gesteigert werden. Und so dürfen wir Gott lieben, mit Gott kennen, mit Gott Umgang haben, fruchtbaren, lebensschaffenden Umgang, wie geschrieben steht, Adam erkannte sein Weib, unsiegbar, unsiegbar, weil er sie erkannte, Liebesumgang haben. Und das ist das vierte Stück, dass wir einander lieben, wir Gläubigen. Es ist hier von wunderbarer, schöner, tiefer Bedeutung, dass hier die Gläubigen angeredet werden mit Geliebte. Sie werden ja auch anders angeredet. Sie werden angeredet mit Heilige. Sie werden angeredet mit Auserwählte. Sie werden angeredet mit Zuvorbestimmte zur Sohneswürde. Es gibt ja eine ganze Menge Anreden. Ihr solltet einmal aus dem Neuen Testament die Anreden zusammenstellen, wie Gott durch den Heiligen Geist in der Schrift seine Kinder anspricht. Euer Herz wird jubilieren und jauchzen vor Freude und Anbetung. Ja, das ist etwas Köstliches. Und nun sagt er hier, Geliebte. Und indem er sagt, ihr seid geliebt, liegt darin die Aufforderung, seid Nachahmer Gottes. Weil Gott euch liebt, seid seine Nachahmer und liebt ihr die anderen. Jede Anrede knüpft an ein Bedürfnis des Angeredeten an. Ich will das verweisen. Wir lesen zum Beispiel im Römerbrief von der Gerechtigkeit Gottes, weil der Mensch von Natur aus ungerecht ist. Wir lesen im Korintherbrief von dem Vater der Barmherzigkeit, weil er barmherzig ist mit den schweren und tiefen Sünden, die in Korinth vorkamen. Und wir lesen im Epheserbrief von dem Vater der Herrlichkeit, weil es sich hier um die Sphäre der Herrlichkeit handelt, in die wir im Geiste aus der Niedrigkeit und der Armseligkeit hineingehoben sind. Jede Anrede zeigt das Verhältnis an, das der Anredende zu dem Angeredeten hat. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, Herr Lehrer, dann weiß ich genau, der will etwas, was mit der Schule zusammenhängt. Und wenn einer meinetwegen sagt, ist der Bruder Heller zu Hause, da weiß ich, aha, das ist ein Gläubiger, sonst würde er nicht Bruder Heller sagen. Das ist ein Gläubiger, sonst würde er nicht Bruder Heller sagen. Und wenn wieder ein anderer fragte, ist der Verfasser von der Schrift, von dem Buch zu sprechen, da weiß ich, aha, der will irgendetwas von meinen Schriften haben und so weiter. Oder wenn jemand kommt und sagt, ist mein Vater da, dann kann das nur eines meiner Kinder sein. Und wenn jemand sagt, ist der Opa da, das kann nur eins von meinen Enkeln sein. Ist gar nicht anders möglich. Deshalb sage ich, die Anrede kennzeichnet das Verhältnis des Anredenden zu dem Angeredeten. Und jetzt versteht einmal, Geliebte, lasset uns einander lieben. Lieben, denn hier handelt es sich um die Liebe, die heißt, ihr seid geliebt von Gott. Und nun bitte, das, was Gott euch schenkt, seine Liebe, das gebt ihr weiter. Liebt ihr einander, und zwar deshalb, weil Gott euch liebt. Wenn wir solche kleinen Dinge einmal beachten, wird unser Herz warm und wird unser Herz weit und wird unser Herz froh. Achtet einmal auf die Anreden. Auf alle Anreden, die wir im Neuen Testament finden. Geliebte, lasst uns einander, einer den anderen lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist von Gott gezeugt, ist aus Gott geboren und er erkennt Gott oder er kennt Gott oder er steht mit Gott im Liebesverhältnis. Wenn Menschen sagen, ich habe keinen Mensch lieb, ich bin ganz einsam, ich habe niemand mehr, der sich um mich kümmert, so ist das ein Zeichen von, bitte fasst das nicht falsch auf, von Gottlosigkeit, denn wer Gott kennt, der weiß, hier ist ein Birne, ein Herz, ein Hort, ein Übermaß von Liebe. Und wenn du mit deiner Liebesnot dorthin kommst zu ihm, im Glauben, im Gebet, in der Hingabe, im Wort, in der Gemeinschaft, hol dir irgendeinen Gläubigen und sag, ich bin so arm, ich bin so leer, ich bin am Verzweifeln, ich stehe an der Grenze des Schwermutes und des Selbstmordes. Bitte hilf mir, bete mit mir, segne mich. Und da dürft ihr erleben, wie solche Herzen randvoll und überströmend werden von Dankbarkeit und von Liebe. Wer das mal erlebt hat, wer sich einmal hat benutzen lassen zu einem Kanal für verzweifelte Menschen, die am Rande sind, die am Ende sind, die nicht mehr weiter wollen, nicht mehr weiter können, wer das einmal erleben darf, der wird überglücklich. Ich habe verschiedene Mal im Laufe der Jahrzehnte meines Dienstes, ich darf ja jetzt 42 Jahre dem Herrn dienen, ich habe das verschiedene Mal erlebt, dass ich Leute, die gasvergiftet auf dem Boden lagen, im letzten Augenblick retten durfte. Oder Leute, die auf dem Weg zum Rhein waren, um sich zu ertränken, dass Gott die mir auf wunderbare Weise, ich will das jetzt nicht schildern, auf wunderbare Weise in den Weg geführt hat, dass wir gewissermaßen aufeinander stießen, aufeinander prallten, kurz vor dem Rhein. Und dass ich denen dann helfen durfte, dass sie zurechtkamen und heute im Dienst des Evangeliums stehen und damals sich das Leben nehmen wollten. Brüder, das ist etwas Wunderbares, wenn wir Geliebte sind, und das sind wir alle miteinander. Denn Gott liebt die Welt, Gott liebt nicht nur seine Gemeinde. Gott liebt die Welt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, den Kosmos, die Kosmokreaturen und die, die unter den Kosmokreaturen stehen und die übel geplagten, Gott liebt. Und weil wir Geliebte sind, haben wir dadurch die Fähigkeit und haben dadurch die Vollmacht und den Auftrag auch zu lieben. Und mit unserer Liebe, mit einem freundlichen Wort, mit einem betenden Herzen, mit einer leisen, linden Hand, da braucht man nicht immer große Schecks auszufüllen. Das braucht man nicht, das können wir ja auch nicht. Aber wir können uns momentan durch einen Augenblick von Gott füllen lassen mit seiner Liebe und dürfen das dann ausströmen. Wenn ich morgens Bad gehe und hole meine Milch, und da sage ich, Herr, gib mir jetzt doch Begegnungen auf dem Weg. Es ist ein ganz kurzer Weg. Gib mir Begegnungen und gib mir Gespräche, etwas von deiner Liebe, von deiner Güte auszustrahlen. Das bete ich dann immer. Und ich darf da so viel erleben, ich darf so viel erleben, weil so viel wie der Wilhelm Busch, der ja überall auch was erlebt. Ja, meine Freunde, das ist kostbar. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist von Gott gezeugt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Lasst uns das sagen. Ein Kennzeichen der Geburt von oben besteht darin, dass man sich von Gott fühlen lässt. Dass man nicht hart, selbstsüchtig, interesselos, egoistisch, nur an sich denkt, sondern dass man sieht, die Not, die der andere hat, ist viel größer als deine Not, ist viel größer als meine Not. Wenn ich sehe, was macht dem anderen innerlich so weh und so wund zumute sein, dann bin ich sofort umgeschaltet von meiner wirklichen oder eingebildeten Not und sehe seine und strahle ihm etwas aus und sage ihm ein liebes Wort und reiche ihm eine Hand. Es hat mich tief bewegt, ein Straßenbahnschaffner erzählte, seine Frau lag krank, ein Kind lag krank, ein anderes musste in die Schule geschickt werden, ohne recht versorgt zu sein, und er musste weg zum Dienst, er hatte Frühdienst, fing, glaube ich, um 5 Uhr morgens an. Und da war der Mann natürlich sehr bedrückt. Und na, etwa um 8 oder 9 Uhr, da frug eine Dame, ach Herr Schaffner, Sie machen so ein bedrücktes Gesicht, haben Sie Unglück in der Familie? Und da sagte der Mann, Sie sind der erste Mensch, der mich fragt, der mir das absieht und abspürt. Ja, ich habe Not. Meine Frau, die ist krank, es kann sich niemand um sie kümmern. Die Schwester, die nachher guckt, kann erst um 11 Uhr kommen, die hat so einen großen Turnus, so einen großen Pflichtenkreis, und eins meiner Kinder liegt krank und so weiter. Ja, ich mache mir große Sorge. Ach, sagt die, da will ich schon mal nach ihr gucken. Geben Sie mir Ihre Adresse. Ja, so sagen die. Das sind Dinge, die bewegen die Engel und Geisterwelt. Die bewegen das Herz Gottes mehr als alle Kirchentage der Großorganisationen. Ich will nichts gegen Kirchentage sagen, aber so etwas Kleines, das ist eine ungeheure Tat, das heißt lieben, und das ist ein Beweis, dass man aus Gott geboren ist. Aber wir denken immer nur an uns, dass wir so wenig geliebt werden und so wenig geachtet werden und so wenig Dank bekommen und so wenig Briefe geschrieben bekommen und so wenig gegrüßt werden und so, ach, was sind wir für traurige, armselige Egoisten. Fangen wir an, statt an uns zu denken, ins Meer der Liebe mich für uns zu versenken. Geliebte, lasset uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der von Gott gezeugt, aus Gott geboren ist, der liebt und kennt Gott. Ein wunderbares Wort. Das war Nummer 4. Ich komme an Nummer 5 und bitte, dass wir lesen, Kapitel 5, Vers 1 bis 3. Jetzt geht's an wunderbare Dinge. Jetzt kommen wir an eine der feinsten Dinge, die die Schrift uns nennt, an die Innenziele Gottes. Die meisten Gläubigen kennen nur seine Außenziele. Sie sagen, ja, Gott wird einmal alles herrlich hinausführen. Und Gott wird einmal alle erretten, alles selig machen. Stimmt das? Ist das wahr? Jawohl, das ist wahr. Aber das ist ein Außenziel. Viel köstlicher und wesentlicher sind die Innenziele Gottes. Und davon wissen die wenigsten Gläubigen etwas. Es ist auch jammerschade, ich kenne keine Übersetzung. Ich kenne keine. Auch ich glaube von unserem lieben Hans Brunz, Pfarrer Brunz, mit dem ich gut bekannt bin, ich glaube, der hat es auch nicht gewagt. Das Wort Entole, die Griechisch kennen unter uns, verstehen mich, dass Entole mit Innenziel übersetzt wird. Stattdessen übersetzt man es mit Gebot. Gebot. Innenziel, das ist ganz anderes. Ich lese. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1 bis 3. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Messias ist oder der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und jeder, der ihn liebt, der den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Also wenn ich einen Mann liebe oder eine Frau liebe, dann habe ich auch Interesse für ihre Kinder. Jeder, der den liebt, der geboren hat, und Gott hat geboren. Denn Gott ist männlich, weiblich zugleich. Gott ist unser Vater und Gott ist auch unsere Mutter, denn wir sind aus Gott geboren. Und man kann ja nur aus einer Mutter geboren werden und nicht aus einem Vater. Das sind tiefe und köstliche Geheimnisse. Jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Innenziele festhalten. So muss man übersetzen. Zweit, wer liebt, wer die Kinder Gottes liebt, der liebt Gott und hält seine Innenziele fest. Ich lese noch einen Vers dazu. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Innenziele festhalten. Und seine Innenziele sind keine Belastung. Und das sind nicht schwer. Meine Freunde, ich muss hier ein ganz klein wenig ausholen. Ich habe schon vorhin gesagt, so wie ein Staat, ein Weltmacht, Außenziele hat und Innenziele hat. Russland hat seine Außenziele und hat auch seine Innenziele. Und jeder Staat, auch auf Deutschland und die anderen Staaten, die haben ihre Außenziele, die sind allgemein bekannt. Und ihre Innenziele, die werden so gut wie möglich verschleiert und geheim gehalten. So macht auch Gott. Er hält seine Innenziele der Welt geheim. Aber seine Außenziele, die sagt er. Er sagt, wer sündigt, der kommt ins Gericht. Und wer recht handelt, der wird belohnt. Das ist, was die Welt versteht. Und mehr braucht sie auch vorläufig nicht zu verstehen. Und mehr kann sie nicht verstehen. Aber wir dürfen dem ins Herz sehen, der uns so geliebt hat. Wir sehen etwas von seinen Innenzielen. Wenn ich einen Mann kenne, irgendwann mal einen hohen Herrn, einen Generaldirektor oder so einen hohen Herrn, dann weiß ich genau, der wohnt in der Villa und der fährt so und so einen Wagen und hat so und so viele Millionen Vermögen und ist in dem Aufsichtsrat, dann weiß ich etwas von seinem äußeren Leben. Der hat so und so viele Söhne und da hat jeder ein Reitpferd und so weiter und so weiter. Das sind aber nur äußere Dinge. Aber wenn ich ihn persönlich kennenlerne und mit ihm weine und bete, dann kenne ich seine Innenziele. Dann weiß ich, der Mann hat ein viel größeres Bedürfnis, ein reines, heiliges Leben zu führen. Und meinetwegen, was ganz harmloses, von seiner Zigarre oder von seinem Likör und von seinen Sekten, von seinen Weibern loszukommen und ein reines Leben zu führen, das macht ihm viel mehr Not als die Mehrung seines Vermögens. Wenn man sowas erlebt hat in der Seelsorge, und man darf die Innenziele eines Menschen schauen, da steht er einem viel näher, da sieht man das ganz anders an, als wenn man nur die äußere Seite weiß. Genauso ist es bei Gott, meine Freunde. Der Unglaube und Halbglaube, der weiß von den Außenzielen. Und die Außenziele sind meistens Gericht und Verderben. Und der Glaube weiß etwas von den Innenzielen. Und die sind immer Heil und Rettung und Seligkeit. Ich will euch einen paulinischen Beweis dafür geben. Ich wollte ja nur in dem ersten Johannesbrief bleiben, aber ich muss euch doch einen Verweis geben. Paulus hat einen Menschen dem Teufel übergeben, zum Verderben des Fleisches. Punkt. Hat er das gemacht? Jawohl, einen Mann in Korinth, der mit seiner Stiefmutter ein unsauberes Verhältnis hatte. Den hat er dem Satan übergeben, zum Verderben des Fleisches. Der ist entweder in schwere Krankheiten gekommen oder getötet worden. Er ist in schwere Krankheiten gekommen, aber er wurde später zurechtgebracht. Das geht aus dem zweiten Korintherbrief hervor. Das war das Außenziel des Apostel Paulus. Ich vergebe dich dem Satan. Wo sind heute die Männer, die die Vollmacht haben, einen, der von seiner Sünde nicht lassen will, den mit göttlicher Vollmacht dem Satan zu übergeben, zu Verderben des Fleisches? Wo sind die Männer? Wo sind die Männer, die das sagen? Die da rufen, biblisch, 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 und haben nicht den Mut, so ernst zu handeln. Das ist das Außenziel. Wer dem Satan übergeben ist, dem geht es ins Verderben seines Fleisches hinein. Jetzt kommt das Innenziel. Auf dass der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesu. Das ist das Innenziel. Das Außenziel, Verderben des Fleisches, in dem der Mensch dem Satan überliefert ist, hat die Zweckbestimmung, dass ein Innenziel erreicht werde, dass er errettet werde. Verderben hat als Ziel Errettung. Also dient das Verderben im tiefsten Grunde der Errettung. Das sieht aber kein Fleischesmensch. Sagt einmal einem irgendeinem Frommen, das Verderben, das überliefert werden an den Teufel, dient zur Errettung. Sagt ihm einmal, das wird euch keiner abkaufen. Das wird der Entrüste das ablehnen. Und doch steht das buchstäblich in 1. Korinther 5, im 2. Timotheusbrief und geht aus der gesamten Schau der Geschichte Israels hervor. Meine Freunde, das sind Dinge, die müssen wir wissen. Wenn wir nicht diese innere Ausrüstung haben, dann sind wir blind und kennen uns selbst nicht und gehen von Aufstehen zur Verzweiflung, von der Depression zum Jauchzen und von der Überschwänglichkeit wieder in Selbstmordgedanken hinein. Und das ist der Weg vieler Gläubiger. Ich weiß das. Ich habe auf jeder Konferenz eine ganze Reihe von Seelsorgern. Oft 20, 30, 60, 80 Aussprachen. Ich weiß das. Und wir dürfen als Gläubige etwas wissen von den Innenzielen. Wer weiß, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren und kennt die Innenziele Gottes und hält die fest. Wir halten fest an den Innenzielen und verzweifeln nicht über die Außenziele, Revolution und Hungersnot und Erdbeben und Seuchen und so weiter. Das sind alles Dinge, die den Ratschlüssen Gottes unterstehen und die Außenziele Gottes bilden. Aber die Innenziele sind Heil, Rettung und Herrlichkeit. Und die sehen nur die Gläubigen. Und die dürfen wir sehen. Und das beweist, dass wir aus Gott geboren sind. Nummer 6. Kapitel 5, Vers 4. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist, was die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aus Gott geboren ist, ist ein Überwinder. Wir brauchen unsere Sünde nicht mehr zu verdrängen und nicht mehr zu maskieren. Was heißt denn das? Maskieren, das heißt eine Maske vorlegen, dass man unser eigentliches Gesicht nicht sieht. Das ist maskieren. Und verdrängen heißt etwas abschieben ins Unterbewusstsein oder gar ins Unbewusste. Das nennt man in der Psychologie verdrängen. Und dieses Wort verdrängen kommt sogar im Alten Testament vor. Es steht geschrieben, Gott holt das Verdrängte hervor ans Licht. Deshalb wird ein Gläubiger, der Gläubige ist, immer schlechter in seinen Augen. Der merkt, ich bin ja auch hier, ich bin ja ein Schauspieler. Ich bin ja ein frommer Schauspieler. Ich bin ja im Grunde genommen solch ein Egoist, solch ein oberflächlicher, hochmütiger Mensch. Solch ein neidischer und ehrgeiziger Lüstling, der auf fromme Weise seine Geltungsbedürfnisse befriedigen will, der wird immer schlechter, dass er schließlich total jedes Vertrauen auf sich verliert. Ist das nicht schlimm? Das ist sehr gut. Meine Freunde, der Gottgeborene ist ein Überwinder. Das heißt, er lernt aus Christus, aus der Gemeinschaft mit ihm die Kräfte zu nehmen, dass er etwas wirklich überwinden kann und nicht zu verdrängen braucht und nicht zu maskieren braucht und nicht nur so tut, als ob nach dem System des Philosophen Schopenhauer. Meine Freunde, das ist eine wichtige Wahrheit. Der Gottgeborene ist ein Überwinder in der Kraft Christi. Aber bis man dahin kommt, dass man auf allen Gebieten Überwinder wird, da muss man manchen Stolperer tun und muss manche Demütigung und Niederlage erleiden. Ja. Bei mir kündigt Gott das immer an, wenn ich in Gefahr bin, irgendwo angefochten zu werden oder zu stolpern. Das kündigt mir Gott an. Glaubt mir, als ich vorhin da reingegangen bin, da habe ich gerufen, Herr, was hast du mir jetzt zu sagen? Sprich zu mir, sage mir alles. Wo stehe ich in Gefahr, einen Fehltritt zu tun? So habe ich geschrien zu Gott. Ich will euch hier ganz offen alles sagen. Und konnte danken dafür, dass ich hier ausgerutscht bin auf dem glatten Boden mit meinen glatten Sohlen. Weil ich weiß, das ist alles kein Zufall. Es gibt keinen Zufall. Doch, es gibt einen Zufall. Die nach der Gerechtigkeit trachten, denen wird alles andere zufallen. Das ist der einzige Zufall. Ja, ja. Und sonst ist alles Sprache Gottes. Ich habe das gelernt. Ja, ich habe da drin ein paar Sekunden betend gesessen, ehe dann mein lieber Bruder Walter Seliger zu mir kam. Meine Freunde, ich habe noch zwei Beweise für die Geburt aus Gott zu nennen, einen siebten und einen achten. Ich lese nun Kapitel 5, Vers 18b. Der aus Gott Geborene bewahrt sich. Ja, werdet ihr sagen, das geht doch gar nicht, wir können uns doch selber nicht bewahren. Das muss doch Gott machen. Ein kleines Baby kann sich doch nicht bewahren, das muss die Mutter machen. Oder die Schwester oder sonst jemand. Oder ein Babysitter oder sonst jemand. Meine Freunde, es gibt nach der Schrift zwei Mittel der Bewahrung, die wir von uns aus mobilisieren können. Das eine ist die Flucht und das andere ist der Hass. Oh, das werdet ihr sagen. Darf dann ein Christ auch hassen? Jawohl, ich hasse das Böse mit vollkommenem Hasse, sagt einmal David. Das eine ist die Flucht. Kennt ihr einen Helden? Einen Helden? Einen jungen Helden? Einen strahlenden Helden? Dessen Heldentum darin bestand, dass er die Flucht ergriff. Kennt ihr so einen? Josef, ja? Josef! Josef war ein fliehender Held, dass er von dem Weibe, die ihn begehrte, die ihn verführen wollte, die ihn zu hohen Ehren gebracht hätte und die ihm alles Glück und alle Wonnen der Liebe geschenkt hätte, dass er von der sich losriss und floh, obwohl er wusste, wenn ich bei der in Ungnade falle, bin ich ein verlorener Mann. Hat er gewusst? Er floh vor ihr. Das war ein fliehender Held. Josef, ein fliehender Held. Es sind hier nicht allzu viele junge Menschen, sonst hätte ich euch gern angeredet, gern einmal zurückbehalten und euch gesagt, ihr jungen Männer, ihr jungen Mädchen, wagt es, ein fliehender Held zu sein. Flieht die Unzucht. Flieht den Götzendienst. Flieht, flieht, flieht ist ein göttliches Gebot. Die Flucht ist ein Mittel zur Bewahrung. Du wirst nicht fallen, wenn du den Mut hast, vor jeder Versuchung zu fliehen. Aber wir lassen uns anlocken wie eine Fliege von dem Licht und denken, ja, ich will ja nichts Böses tun, aber mal gucken könnte man und so weiter. Das liegt uns allen, nicht nur der neugierigen Eva, auch uns hochmütigen Männern. Die Flucht von der Sünde ist ein Mittel zur Bewahrung. Und wir wollen es uns vornehmen, Herr, lass mich ein fliehender Held sein. Die Flucht als Mittel der Bewahrung und zweitens der Hass. Wir wollen den Herrn lieben von ganzem Herzen, aber wir wollen die Sünde hassen. Die Sünde mit vollkommenem Hasse. Ich will euch ein wunderbares Wort sagen, das euch sehr helfen wird, das mir ungemein geholfen hat. Gott liebt den Sünder mit vollkommener Liebe bis zur Selbstaufopferung in seinem Sohne. Und Gott hasst die Sünde mit vollkommenem Hasse, mit einem so großen Hass, dass er seinen Sohn verstößt und zur Sünde macht für uns. So liebt Gott den Sünder und so hasst er die Sünde. Und das ist das tiefe Geheimnis unseres Lebens, dass Gott uns immer liebt, immer. Auch wenn wir in der Sünde leben, dann liebt er uns. Aber die Sünde als solche, die hasst er. Und sein Hass gegen die Sünde ist so groß, dass seine Liebe stark ist wie der Tod und stärker als die Flammen der Hölle. Die Flammen der Hölle sind ein Beweis für die Liebe Gottes. Das steht im Hohen Lied, Kapitel 8. Das steht im Hohen Lied. Das ist kein Wort von mir. Das steht im Hohen Lied. Meine Freunde, und diese beiden Dinge der Bewahrung, die Flucht vor der Sünde und der Hass gegen die Sünde, die wollen wir uns schenken lassen. Und wer die hat, der ist aus Gott geboren. Und jetzt kommt das letzte Stück, das achte. Jetzt kommt das Wunderbarste, der wunderbarste Beweis für die Geburt aus Gott. Ich lese Kapitel 5, Vers 18, C. Dieser Vers zerfällt in drei Teile, A, B und C. Eben haben wir B gelesen, 18b, und jetzt lesen wir zuletzt noch 18c. Und da heißt es, der Böse tastet ihn nicht an. Wer aus Gott geboren ist, den tastet der Böse nicht an. Wer aus Gott geboren ist, an den darf der Feind keine Hand anlegen, an sein Geistes- und Glaubensleben. Und der Glaube darf sagen, du hast kein Recht an mich. Ich bin erkauft durch das Blut Jesu Christi. Ich bin erlöst von Golgatha. Ich bin gerechtfertigt durch die Auferstehung aus den Toten. Ich stehe unter seinem Schutz und Schirm. Seine starken Engelscharen umgeben mich. Gott selbst ist eine feurige Mauer um mich her. Der darf all diese geistlichen Wahrheiten dem Feind ins Gesicht schleudern. Das sagt er. Und dadurch beweist er, dass er den Bösen durch Flucht und Hass und durch Zeugnis seines Mundes ablehnt, dass er aus Gott geboren ist. Wer aus Gott geboren ist, der sagt, weicht und schweigt, ihr finsteren Mächte. Der redet die Mächte an und er ruft, bei Freudenmeister Jesus, tritt herein. Du kennst meine Schwermut, du kennst meine Gleichgültigkeit. Du weißt, dass mein Herz ist wie ein ausgebrannter Krater und dass die Freuden und Kräfte und Wonnen nicht mehr da sind. O Herr, fülle mich mit dir. Du hast gesagt, dass deine Freude völlig in uns sei. Bitte fülle mich mit dir. Und die Macht der Gleichgültigkeit, die Macht der Bosheit darf mich nicht antasten. Er sagt das im Glauben. Und da geschieht uns nach unserem Glauben. Der Böse tastet ihn nicht an. Und er darf ein Siegesleben führen auf der ganzen Linie. Es gibt für jeden unter uns, meine Freunde, auch für den Schwächsten im Glauben, gibt es die Möglichkeit eines strahlenden, gottbeglaubigten Siegeslebens. Der Böse tastet ihn nicht an. Meine Freunde, halten wir das letzte fest, es ist wunderbar und groß. Wir haben jetzt acht Kennzeichen gesehen der Geburt aus Gott aus dem ersten Johannesbrief. Nehmt euch gelegentlich Zeit und lest einmal den ersten Johannesbrief. Es sind ja nur fünf kurze Kapitel. Lest den wieder einmal durch. Und es wird euch noch viel mehr aufleuchten. Wunderbar strahlen, entgegenstrahlen, ins Herz hinein aus diesem Brief. Und ihr werdet wissen, was es heißt, aus Gott geboren. Und wenn diese Kräfte, wenn diese Tendenzen, wenn diese Neigungen des Herzens, wenn diese Einstellung unseres Willens vorhanden ist, dann ist damit der Beweis gegeben, wir sind aus Gott geboren. Und wo das nicht ist, dann ist vielleicht Frömmigkeit, dann ist ein Durcheinander, eine Sehnsucht nach Gott oder eine Aufwallung des Gefühlslebens, aber kein Gezeugtsein vom Heiligen Geist und kein Geborensein aus Gott. Und Gott schenke uns, dass wir hier eine ganz klare Stellung einnehmen und dass wir anderen dienen dürfen, dahin zu gelangen. Und über diesen Weg wollen wir heute Abend einleiten und morgen Abend durchführend sprechen. Heute Abend darüber reden, was treibt die Menschen zu Jesus? Was bewegt sie, dass sie so wirklich bis zu Jesus kommen? Was bewegt sie? Und wie können wir ihnen dabei helfen? Und morgen Abend werden wir dann sehen, nein, ist das morgen Abend? Die volle Erlösung, jawohl. Morgen Abend wollen wir dann sehen, worin das Ergreifen der vollen Erlösung und der Besitz der vollen Erlösung und die Kraft und die Freude und die Vollmacht der vollen Erlösung besteht. Gott segne uns, dass wir diese wunderbaren Sachen, diese Wahrheiten fassen, innerlich bewegen, von ihnen durchpulst werden und die Kräfte dieser Wahrheit unser Leben beseligen. Gott segne euch alle. Amen.
Herr, wir
danken dir, dass wir eine ganz klare, leuchtende, beseligende Gewissheit haben dürfen. Wir sind aus Gott geboren. Wir sind aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Wir haben Leben aus Gott. Und dass uns dann das Herz brennt, diese Vollgewissheit, diese strahlende Vollgewissheit zu bezeugen. Und dass in dem Maße, wie wir es ausleben und bezeugen, deine Kräfte uns zuströmen, dass wir bewahrt werden und ein Siegesleben führen dürfen. Wir danken dir, dass du uns das zeigst und schenkst. Lass uns das auch, was wir in dieser Stunde hörten, irgendwie zum persönlichen Besitz, zum Genuss, zur Freude und zur Kraft und zum Auftrag werden, anderen zu helfen, andere zu verstehen, andere herauszulieben, hineinzulieben in die Gemeinschaft mit dir. Wir danken dir. Segne uns heute Abend. Segne uns an den kommenden Tagen. Sprich zu uns und tue mehr, als wir bitten und mehr, als wir verstehen können. Gelobt, gepriesen und gesegnet sei dein wunderbarer Name, o Gott und Vater, in Christo Jesu, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Amen.